Ja, in den Liedern habe ich eigentlich alles schon wiedergefunden, was ich jetzt sagen wollte. Aber ich sage es vielleicht trotzdem. Herr, wohin sollten wir gehen? Bittet, sucht, klopft an. So lädt uns Jesus ein. Darüber haben wir letzte Woche gehört. Und wir haben darüber gesprochen, über das Bitten als eine Anfangsform des Betens, als eine Grundform des Betens, als eine Grundform des Glaubens und des Menschseins überhaupt, die auch bleibt, wenn das Beten reicher wird, wenn Dank dazu kommt, wenn Anbetung dazu kommt, wenn wir lernen, vor Gott zu klagen, dann ist das Bitten nicht als eine Lernform, die wir dann hinter uns lassen können, sondern das bleibt. Das ist bleibt ein Grundvorgang des Glaubens, solange wir leben. Bitte sucht, klopft an. Das klingt einfach. Ist es auch. Meistens. Manchmal nicht. Manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal bleiben uns die Sätze im Hals stecken. Manchmal weiß ich nicht, worum soll ich jetzt beten in dieser Lage. Und da hinein spricht der Text, der Predigtext für heute. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 26 und 27. Ebenso hilft uns auch der Geist in unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, worauf der Geist hinaus will, weil er im Sinne Gottes eintritt für die, die zu Gott gehören. Viele glaubende Menschen beten einfach drauf los, und das ist auch gut so. Sie haben das vielleicht gelernt von Kindheit an oder irgendwann später. Und die Worte fließen dann mit Leichtigkeit zu. Ist doch klar, wenn man krank ist, dann bittet man darum, gesund zu werden. Und wenn man eine Prüfung bevorsteht, dann bittet man darum, dass man die besteht, dass man nicht aufgeregt ist. Vor einer Veranstaltung bittet man um gutes Gelingen. Und wenn man jemanden sieht, der arm ist, bitten wir, dass Gott seine Armut überwindet, was auch immer. Beten ist so leicht, dass auch ein kleines Kind es kann. Und es ist auch so schwer, dass auch ein älterer, erfahrener Mensch es schwer damit haben kann oder damit an eine Grenze kommt. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, sagt Paulus hier. Nun, an Bitten und Wünschen haben wir meistens keinen Mangel, aber das ist ja oft auch so eine Sache mit unseren Wünschen. Es gibt ein deutsches Märchen, das erzählt von einem armen Ehepaar, ehrsame Leute, in Frieden alt geworden, und zu denen kommt eine gute Fee, und ihr ahnt es schon, die sagt, ihr habt drei Wünsche frei, weil ihr so ehrsam gelebt habt, und die werden dann auch in Erfüllung gehen. Große Freude über das unverhoffte Geschenk, der alte Mann vermag es kaum zu fassen, ist ganz aufgeregt, und in seiner Freude ruft er aus, jetzt möchte ich doch erstmal eine ordentliche Bratwurst haben. Tschack, die Bratwurst ist da. Die Frau sieht das, ist entsetzt, dass der erste Wunsch so verschwendet worden ist, und in ihrer Wut schreit sie, die Bratwurst müsst ihr doch an der Nase kleben. Und tschack, ist die Bratwurst an der Nase. So gründlich, dass sie nicht abzukriegen ist. Zweiter Wunsch ist auch weg, und wir ahnen schon, wie es ausgehen wird. Der dritte Wunsch wird gebraucht, um die Bratwurst wieder von der Nase runterzukriegen. Alle drei sinnlos vergeudet. Immerhin eine Bratwurst. In dem kleinen Märchen, da steckt viel Wahrheit. Es zeigt uns, wie unüberlegt unsere Wünsche oft sind und deckt damit auch eine Not unseres Betens auf. Da gibt uns unser Herr die größten Verheißungen. Er sagt, er will uns geben, was wir brauchen, aber manchmal wissen wir das gar nicht, was wir brauchen. Nicht, dass wir nicht genügend Wünsche hätten, daran gibt es keinen Mangel, aber wenn Gott alle unsere Wünsche erfüllen würde, wenn wir uns das mal vorstellen, dann würden wir manchmal wahrscheinlich in Schwierigkeiten kommen von dem, was dann passiert. Oder andere würden in Schwierigkeiten kommen. Vielleicht kennen manche den Film Gruß allmächtig, ne, wo das auch so ist, alles passiert, und dann gibt es ganz schönes Durcheinander, wenn dann ein Mensch plötzlich an diesen Knöpfen sitzt. Und unser Beten, das kann ja nicht gut anders sein, als wir sind. Und nichts, was zu uns gehört, zu unserer Person, keine Schwäche, die zu uns gehört, die sich nicht auch im Beten niederschlägt. Und wenn uns das so bewusst ist, kann uns das fast den Mund verschließen, wenn wir vor Gott treten. Also das ist eine Möglichkeit, dass wir gewahr werden, wie es mit unseren Wünschen so aussieht. Es können uns auch die Worte ausgehen, wenn wir daran denken, wem wir dagegen übertreten. Ich arbeite ja noch im Berliner Krisendienst und da fangen manche Leute, wenn sie anrufen, so an, ja, also ich weiß gar nicht, ob das, was ich jetzt, worum es mir jetzt geht, ob das schlimm genug ist, ob das gewichtig genug ist für einen Anruf im Krisendienst. Und meistens sind es gerade die Leute, wo es richtig heftig ist, wo sich die Frage überhaupt nicht stellt, ist das jetzt gewichtig genug. Also da überlegen Leute, ist das hier richtig? Machen wir ja auch. Ist das wichtig genug, dass ich mich dahin wende? Ist das wichtig genug, dass ich zum Arzt gehe? Ist das wichtig genug? Und jetzt stellen wir uns vor, wir treten Gott dem Allmächtigen gegenüber, der uns eingeladen hat, mit allem zu ihm zu kommen, ja. Und trotzdem, wenn man sich das so bewusst macht, und Gott ist ja auch nicht der, der dafür da ist, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Gott ist ja auch die Grenze, an die wir im Leben immer wieder stoßen. Wenn sein Wille sich nicht deckt mit unseren Wünschen. Und wenn wir vor Gott stehen, stehen wir auch vor seinem Maßstab, vor seinem Anspruch. Und dann kommt mir mein Leben vielleicht gerade nicht mehr so eindrucksvoll vor. Und dann stehe ich vielleicht da knieweich vor Gott. Das ist der Grundsinn dieses Wortes, das hier mit Schwachheit übersetzt ist. Das heißt eigentlich nicht gerade stehen können. Keinen Stand, keine Position besitzen. Mit nichts auftrumpfen können für sich selber. Dann ahne ich vielleicht meine Pläne, meine Hoffnungen, die sind so unausgegoren, will ich Gott da nicht vielleicht lieber damit in Ruhe lassen. Und erweisen sich manche Bitten nicht dann als kurzsichtig, als blauäugig. Das ist ein zweiter Grund, der mir den Mund verschließen kann vor Gott. Ein drittes, was dazu führen kann, dass uns die Worte ausgehen. Wenige Sätze vorher spricht Paulus von dem Leiden dieser Zeit. Die bleiben spürbar. Und oft sind das Dinge, die sind nicht nur so eine kleine Störung, eine kleine Beeinträchtigung unseres Lebensglück. Oft sind das Dinge, die gehen an die Substanz. Eine wichtige Beziehung zerbricht oder in Gefahr besteht. Wenn der Tod ins Leben einbricht, wenn wir einen Menschen verlieren, der wichtig für uns ist oder der krank wird, wenn der Körper nicht mehr mitspielt und die eigene Begrenztheit uns eindrücklich vor Augen führt, wenn der Boden unter den Füßen wackelt, wenn wir vom Leid von anderen getroffen werden. Das kann dazu führen, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir sprachlos werden. Und nun könnte man sagen, na dann soll sich ja wenigstens unser Gebet darüber erheben und soll dann kräftig darüber schweben, über all diesen Niederungen und diesen Nöten. Paulus sagt, nein, das passiert eher nicht. Das Beten ist selbst von dieser Not betroffen. So schwach und kläglich, wie wir uns dann fühlen oder wie wir dann vielleicht auch sind, ist dann auch unser Beten. Dann kann es sein, dass nicht mal mehr das gelingt. Alles Gründe, die dazu führen können, dass uns die Worte fehlen, unsere törichten Wünsche, der Gedanke, wem stehe ich da gegenüber und Leiden, mit denen wir konfrontiert sind. Aber wir sind bei all dem nicht allein, wenn uns die Worte fehlen. Unser Beten hat einen mächtigen Verbündeten, Gottes Geist, der in uns betet, der für uns betet. Ebenso hilft uns auch der Geist in unserer Schwachheit, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Das macht der Geist Gottes. Er betet in uns. Das ist selbstverständlich für Paulus. Es ist selbstverständlich, alle Christen haben den Heiligen Geist empfangen. Und er wohnt in ihnen und er ist nicht untätig. Und zu dem, was er in uns tut, gehört das, er meldet sich zu Wort, wenn wir vor Gott sprachlos sind, wenn wir vor Gott gedankenlos sind. Wenn uns die Worte fehlen, dann haben wir Gottes Geist an unserer Seite, mit uns und für uns. Einen Mitbeter, der besser weiß als wir, worauf es ankommt. Der sich auf unsere Seite stellt und von uns aus zu Gott hin spricht. So, dass es bei Gott ankommt. Er wählt die Themen, er wählt die Art, die jetzt gerade angemessen ist. Und wenn wir Gott mit lauten und dringlichen Worten bestürmen und ihm unsere allzu genauen Vorstellungen vortragen, in dem Moment haben wir vielleicht gar nicht das Gefühl, dass uns die Worte fehlen, wenn wir das vielleicht gar nicht merken, dann betet der Geist unhörbar in uns mit. Vielleicht scheinbar gegen uns, gegen das, was wir sagen. Um das, was wirklich gut ist für uns, vor Gott zu bringen. Und Gott erhört dann lieber dieses stille, klarsichtige Gebet des Geistes als unsere wortreichen Wunschlisten. Das ist vielleicht eine Erklärung für die Erfahrung, dass uns Gott manchmal besser erhört, als wir beten. Wenn uns die Worte fehlen. Nun ist es nicht so, dass der Heilige Geist uns dann einfach die Worte liefert, die uns fehlen. Dass dann nach einigem Überlegen, was kommt, uns was einfällt und wir sagen, Mensch, das kommt jetzt gar nicht aus meinem Nachdenken. Das kann auch passieren. Aber hier steht was anderes. Der Geist selbst tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Man könnte meinen, dem Geist fehlen selber die Worte. Oder das Beten des Geistes passt nicht in unsere Worte. Es ist unaussprechlich, übersetzt Luther. Es sprengt die Grenzen, die unsere Worte haben, unsere Ausdrucksmöglichkeiten. Es übersteigt das, was wir verstehen können. Nicht die Worte formen der Geist in uns und trotzdem bringt er sein Anliegen zum Ausdruck. Nicht auf eine distanzierte Weise. Es steht hier, der Geist stimmt ein in unser Seufzen, in die Äußerung des Gefühls, die uns dann noch bleibt. Wir können es nicht in Worte fassen, aber da ist so ein Gefühl, ein Seufzen, ein und da stimmt der Geist mit ein. Für die, die sich aufs Beten allzu gut verstehen, ist es vielleicht ein ernüchternder Hinweis. Für die geistig Armen dagegen, die an dieser Stelle ihr Unvermögen empfinden, ist es ein kräftiger Trost. Ich brauche es nicht zu können. Und auch der größte Virtuose des Glaubens weiß nicht, was er beten soll, wie es sich gebührt. Gottgemäß beten, das kann nur der Geist selbst. Und er tut es auch, indem er für uns eintritt. In Stunden, in denen wir so gequält sind, dass auch unser gewohntes Beten zusammenbricht. Da hat es eine besondere Verheißung. Unser gelerntes Beten, das kann unterbrochen werden. Das kann vielleicht in Situationen sogar völlig zerbrechen. Aber der Geist Gottes in uns, der kennt in seinem Beten keine Unterbrechung. Sein Seufzen bleibt, bis es sein Ziel bei Gott erreicht. Und es wird sein Ziel erreichen. Wortloses Seufzen. Wenn es auch wortlos ist, wir es nicht im Einzelnen verstehen, Gott versteht es. Heißt es hier, und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, worauf der Geist hinaus will, weil er im Sinne Gottes eintritt für die, die zu Gott gehören. Nun wäre es schade, wenn dieses Wissen eine bloße Vorstellung bliebe. Dann wäre es zwar vielleicht eine seltsam schöne Vorstellung, tröstliche Vorstellung, aber doch sowas kraftlos Spekulatives. Wie können wir davon etwas mitkriegen, wenn das passiert? Wie kann das auch zu einer inneren Erfahrung werden? Das Erste ist trotzdem vor Gott treten. Wenn wir das wissen und in einer Situation, wo dieses Empfinden da ist, jetzt kann ich nicht mehr beten, wenn wir uns dann daran erinnern, dann kann das helfen zu sagen, gut, kann ich nicht mehr, muss ich auch nicht mehr. Ich trete trotzdem vor Gott. Und seufze. Und da ist jemand, der seufzt mit. Und das, was ich nicht mehr an Worte fassen kann, kommt bei Gott an. Ein zweites ist, es kann eine Entlastung sein, wenn wir davon wissen. Eine Entlastung für unser Beten. Wir werden das vielleicht nicht immer merken, wenn der Geist gerade in uns betet, stellvertretend für uns. Aber ich finde, es ist ein Trost, das zu wissen. Wenn ich kein Gebet zustande kriege, und sei es auch aus irgendeinem einfachen Grund, wie ich bin, so erschöpft, muss ja gar nicht immer irgendwas ganz Tiefes sein, dann habe ich einen Stellvertreter, der für mich betet. Und egal wie viel oder wie wenig Erfahrung ich im Beten habe, der da in mir betet, der weiß, wie er zu Gott durchdringt. Das ist entlastend. Ein drittes, die Frage, wie kann das zu einer inneren Erfahrung werden, was da passiert, wovon uns Paulus hier informiert. Dann und wann kann es uns geschenkt sein, dass wir davon etwas spüren, dass da in uns etwas passiert, dass da jemand für uns etwas tut. Das hat auch was mit der Art des Betens zu tun. Wer im Beten meistens immer gleich drauf losredet und das bis zum Schluss und dann fertig Amen, nächster Punkt, dann wird es eher fremd bleiben, diese Erfahrung, das zu spüren, dieses wortlose Seufzen in uns. Da braucht es Stille auch, braucht es Pausen im Beten. Die müssen nicht davon kommen, dass uns die Worte fehlen, das kann man auch sonst machen, dass man hört im Beten, vielleicht die Erfahrung macht, die ihr vorhin gesungen habt, du bist das Auge im Sturm, ringsherum tobt es und macht es und dann ist da so eine geschützte Stelle mittendrin, das Auge im Sturm, wo wir einfach zur Ruhe kommen können und hören, was kommt von Gott. Und dann vielleicht hinuntersteigen in unsere Seele, Stockwerk um Stockwerk. Und das, was uns auf den ersten Blick einfällt, was wir alles wissen und brauchen, hinter uns lassen. Und dann kann es passieren, dass in uns etwas pulsiert, wo ich merke, das ist nicht von mir. Da ist jemand, der weckt ein Empfinden, ein Verlangen von dem, was wirklich wichtig ist. Und das steigt zu Gott auf. So kann Beten bewusst zum Hören werden auf die Stimme des Geistes in uns. Und es wird darin wachsen, es wird darin reifen, wenn wir damit rechnen. Wenn wir dem nachspüren, wenn wir uns dem anvertrauen und uns davon inspirieren lassen. Auch und gerade ohne Worte. Es ist nicht so gemeint, dass wir jetzt unser eigenes Bitten einstellen sollen und sagen, naja, das macht ja der Geist in uns, brauche ich nicht mehr, kann ich sowieso nicht so gut. Das ist nicht überflüssig. Der Geist ist ja gerade der, der uns zum Beten ermuntert, zum Bitten ermuntert. Der sagt, schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute, wie es in Psalmen heißt. Der uns dieses Vertrauen sagt. Kurz vorher sagt Paulus im Kapitel vorher, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der zu euch zu Knechten macht, dass ihr euch wieder fürchten müsstet. Ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Gottes Kindern macht, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Also die Frage, ob wir beten sollen, stellt sich für Paulus nicht, das ist klar. Aber in dieser Unsicherheit, was sollen wir beten? Da verweist er auf den Geist. Gott will gebeten sein und er nimmt uns dabei die Sorge ab, dass wir durch falsches Bitten irgendwas verderben könnten. Diese Sorge dürfen wir getrost begraben, wie alle anderen auch. Und wir sollen uns im Nachdenken über so eine Schwierigkeit nicht eine Gebetshemmung einhandeln. Sagt Paulus, keine Angst, das wird nicht passieren. Wir müssen es nicht richtig machen, wir müssen es nicht perfekt machen. Jeden Wunsch vorher an der Checkliste durchgehen, ob der auch richtig ist oder ob der irgendwelche Nebenwirkungen haben könnte. So wie ein Untergebener, der seinem Chef was vorschlägt und vorher der nichts falsch machen will, sagt Paulus, das ist ein knechtischer Geist. Nee, wie ein Kind, was einfach kommt und drauf losplappert und seinen Eltern sagt, das möchte ich, das brauche ich und die Eltern machen es dann schon richtig. So wie es ums Herz ist. Also wer glaubt, der stellt das Beten nicht ein, der betet in aller Schwachheit weiter. Aber er weiß, auch der Geist betet mit und für uns. Und so entsteht eine Gebetsgemeinschaft. Und es ist nicht die Art des Geistes, uns von ihm abhängig zu machen. Es ist nicht die Art Gottes, auch nicht uns unabhängig zu machen, dass wir das gar nicht mehr brauchen, sondern dass wir selber zurechtkommen in dem, wo wir zurechtkommen ohne ihn. Und wo nicht, vertritt er uns. Er besorgt, was wir nicht können. Nicht das, was wir können. Das können wir selber tun. Wie kann das zu einer inneren Erfahrung werden? Dieses Wissen, der Geist betet in uns, der betet für uns, für das, was wir nicht selber wissen, für das, was wir nicht selber ausdrücken können, was uns Not tut, was wir wirklich brauchen. Und Gott versteht ihn und hört auf ihn. Das zu wissen, kann lebensverändernd sein. Wenn wir das wissen, wenn wir damit rechnen, können wir jeden Tag mit einer gespannten Erwartung beginnen. Die Erwartung, nicht nur, ob Gott uns erhört in dem, was wir bitten, was wir ihm in unserer Weisheit vorgeschlagen haben, ob er das auch macht, sondern wir können gespannt sein, was Gott erhört von dem, was sein Geist in uns erbeten hat. Und wenn wir dann darauf achten, was tut Gott in unserem Leben, was tut Gott an diesem Tag, womit hilft er, womit tut er uns gut, womit bringt er uns weiter, dann bekommen wir vielleicht eine Ahnung davon, was der Geist für uns erbeten hat. Und deshalb ist ein Leben als Christ, als Christin nicht zuletzt ein Leben in einer gespannten, positiven Erwartung. Darauf achten, was Gott daraufhin tut, auf das hin, was sein Geist für uns gebeten hat. Und in diesem Sinn lassen wir uns überraschen. Amen.